Abend, meine Damen und Herren. Sie sind hier in der Freisprechanlage. Wir haben heute Leben mit dem Gerät und dazu den unvermeidlichen Herrn Reuter, der schon wieder kichert.
Stimmt ja alles gar nicht. Spaß am Gerät haben wir. Und zwar heißt das dann Leben im Internet. Und da ist der unvermeidliche Herr Fligge anwesend neben mir. Höre ich mich? Ja, ne?
Also ich höre Sie gut, ja, Herr Reuter. Ich weiß nicht, wie Sie das haben.
Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Herr Helmut Fligge.
Ja, schönen Abend.
Danke gleichfalls. Wir wollten uns in aller Gemütlichkeit über die, und vielleicht auch mit aller Aufregung, keine Ahnung, über die Gewöhnlichkeiten und Ungewöhnlichkeiten internetiger Möglichkeiten unterhalten. Und da hatte ich mir ausgedacht, dass wir erstmal so ein kleines Panorama erstellen, beziehungsweise eher vielmehr du, weil du ja der Kenner der Sache bist. Ich kann nur kurz meine Vorblindheit schildern, damit du weißt, wo du ansetzen musst. Also ich maile sehr gerne, ich internetiere sehr gerne. Wir machen mit der Kassel Zeitung rum. Und dann ist auch schon fast Schluss. Ab und zu gucke ich mir mal einen Film an und Podcast ist auch ganz nett. Aber es gibt ja da noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Vielleicht kannst du mal ein paar merkwürdige und weniger merkwürdige einfach nur aufzählen.
Genau.
Und
schildern, ja. Ich erzähle erst mal, was es so im Internet alles gibt.
Gut.
Klasse.
Ja.
Ja, Mail ist tatsächlich das Medium, was die meisten Leute
überwiegend benutzen. Also so alte Knacker wie ich haben da kein Problem.
Man unterschätzt das tatsächlich bei allen anderen Angeboten, Foren und so weiter. Da ist die Mail doch mit einem ganz großen Anteil dabei. Ja, so ein Panorama kann ich eigentlich nur aus ganz privatem Blick natürlich aufziehen. Für mich war das letzte Jahr ganz deutlich unter dem Schwerpunkt Überwachung. Das hat eine politische Prise in eine ansonsten gänzlich unpolitische Beschäftigung mit dem Netz gebracht für mich. Thema Schäuble und Sicherheitsstaat, Überwachungsstaat. Man könnte da so das Gefühl kriegen, das Internet hat die Unschuld verloren. Das, was so vor einigen Jahren ganz blauäugig angefangen wurde. Jeder hat da seinen Spaß gehabt, außer auf seiner Spielwiese gespielt. Das verliert jetzt so ein bisschen die Unschuld. Der Staat guckt da genauer drauf. Und das ist schon so ein Punkt, wo eine neue Schärfe reinkommt. Und das hat mich persönlich im letzten Jahr sehr beschäftigt, indem ich mich da einfach auf verschiedenen Kanälen informiert habe über Podcasts und so weiter.
Aha. Staat raubt die Unschuld des Netzes, ist natürlich schon etwas verwegen, finde ich, weil das Netz ist natürlich nie unschuldig. Das heißt, es sind ja sämtliche Leute am Suchen im Netz, wer ist was, wie ist Entwicklungstrends, Schicks und so weiter. Das wird ja alles auch schon im Netz beobachtet und von Anfang an, wenn ich mich das recht entsinne. Also Unschuld finde ich da, glaube ich, nicht so ganz passend.
Ach doch.
Ja, also man kann das, wenn man so ganz weit zurückschaut in die frühen 90er Jahre, da war das ja einfach eine Spielwiese. Da haben Leute im ganz, ganz kleinen Kreis gespielt und das war so, wie wenn man irgendwie einen Scrabble-Abend zu Hause macht. Das heißt, da gab es in der Form diese Öffentlichkeit nicht und dann war das Internet so schuldig wie ein Brief oder wie eine Postkarte, die auch nichts für den Inhalt kann. Also das ist einfach eine ganz niederschwellige Geschichte gewesen und mit der allgemeinen Verfügbarkeit und der stärkeren Durchdringung der Gesellschaft wird das natürlich so sehr ein Abbild der Gesellschaft wie das Fernsehen oder die Zeitung natürlich auch.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon mit Unschuld verlieren, dann verliert es das natürlich auf verschiedenen Ebenen. Also beispielsweise kann man ja Wikipedia ganz prima finden, aber es häufen sich natürlich durch den Grad der Beobachtung und den Grad der Problematisierung häufen sich natürlich jetzt die Geschichten, dass da vermehrt, also Profis eindringen, versteckte Werbung für Firmen machen und so weiter. Also das ist ja noch nicht im kritischen Zustand, wird aber gut beobachtet, glaube ich, ne? Ja. Und reguliert sich ja immer noch selbst. Ja. Aber es gibt ja zu den Sachen der, also dieses Hochjubeln der Vernetzung, ja, das ja auch begrifflich sehr stark jubelartigen Charakter hat, in den Medien vor allen Dingen von Leuten, die wahrscheinlich nicht so viel davon verstehen, ne, weil sozusagen das unschuldige Spiel unendlich ist ja wahrscheinlich sowieso sinnlos zu denken. Ne,
oder? Naja, das Verhältnis der etablierten Medien zum Internet ist ohnehin eine ganz spannende Geschichte. Das, ja, das lohnt sich mal genauer anzuschauen. Das ist aber auch immer so ein Abklatsch. Da gibt es inszenierte Aufregungen, den Begriff, den ich von dir gelernt habe, die wenig das abbilden, was im Netz eigentlich gerade so los ist.
Ja.
Aber Stichwort Wikipedia ist ein Punkt. Da ist eine sehr starke Professionalisierung gewesen letztes Jahr. Es gibt jetzt den neuen Trend, Artikel nicht alle gleich zu behandeln, sondern quasi zertifizierte Varianten zu machen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, können wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen.
Also man müsste nochmal kurz sagen, was Wikipedia ist. Das ist ja sozusagen eine Enzyklopädie, die gemeinsam erstellt wird über alle Themen, die interessant sind, wo alle mitschreiben können, die mitschreiben wollen.
Ja, genau.
Und wo es in dem Sinne schon eine Kontrolle gibt, nämlich eine inhaltliche Kontrolle. Der eine sagt, das ist falsch, was du sagst. Das wäre dann die inhaltliche Kontrolle. Da hat sich jetzt was verändert.
Nee, das Prinzip schon eigentlich nicht. Aber man ist jetzt ein bisschen bewusster, was das für eine Schwierigkeit ist, einen sogenannten objektiven Artikel zu erstellen. Denn das steht ja immer noch in den Fundamentalismus-Sparten da, wenn einem das jemand erklärt. Also wenn ein neuer Autor sich das erklären lassen möchte, wie er dazu schreiben hat, dann steht da, man muss objektiv argumentieren und man muss seine Emotionen weglassen. Und das ist natürlich schon mal eine witzige Formulierung, die ja bekanntlich eher aus den Naturwissenschaften stammt, als aus den Gebieten, wo Texte und Literatur gemacht werden. Ne?
Genau, man sagt nicht ich, sondern Mann. Ja. Haben wir alle gelernt.
Das ist therapeutisch ganz sinnlos, aber...
Ja, wir können, ja. Nein, also meine Begeisterung für Wikis, die ist ungebrochen. Wenn man jetzt nochmal so zurückgeht zu dem Panorama-Gedanken, das ist einfach ein Konzept, was meiner Meinung nach aus dem Jahr 2025 in die Gegenwart gefallen ist, weil das auf quasi atomarer Ebene Wissenspartikelchen zusammenzutragen hilft und grundsätzlich einfach konstruktiv ist. Und das ist einfach was unheimlich Schönes zu sehen an dem Wiki-Konzept. Jeder kann ändern und in der Summe, im Effekt, sieht man in fast allen Projekten, in fast allen Installationen von solchen Wikis, es klappt. Es gibt wenig Vandalismus, es gibt wenig destruktives Verhalten. Und diese Tendenz, dass doch offensichtlich produktive und gute bei den Menschen rauszulocken, das finde ich einfach eine ganz warme und ganz schöne Komponente bei den Wikis, die mir persönlich sehr gut gefällt.
Eine Wissenskitzelei, ja, gut.
Ja, und du kommst dann alles dran und du kommst kostenlos dran. Ja,
vor allen Dingen kommen Sachen dran, die niemals im Lexikon stehen würden. Das finde ich also ausgesprochen witzig. Ja. Also man wäre nicht jeder, der nicht einen 60-bändigen Brockhaus zu Hause hat und eine 120-bändige Enzyklopädie, der weiß, dass die kleinen Stichworte auch, das ist ja eigentlich richtig, auch mit so das Tolle. Ne? Die großen kann man ja sowieso.
Ja, man hat ja keinen Platz mehr, man kann das ja alles vollschreiben. Ja. Es gibt bei der Wikipedia die Radikal-Inkludisten. Ja. Im Gegensatz zu den Exkludisten, die Inkludisten möchten alles aufnehmen in jeder Tiefe und dann im Endeffekt die Welt abbilden in der Wikipedia. Das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke.
Das sind die letzten Enzyklopädisten.
Die letzten Borchisten sind das. Das sind die mit der unendlichen Bibliothek. Ne?
Genau.
Ja. Du hast aber, darf ich noch mal kurz nachhaken, du hast schon mal eigene Tests gemacht auf die Zuverlässigkeit des Wissens dort. Also ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, nicht in den Unis wird also vehement davor gewarnt.
Ja, das ist
die,
ganz...
Die Monopolisten für Wissen, die fühlen sich da also mordsmäßig geschleift. Und warnen und warnen und warnen. Ja, und
Zeigefinger.
Ja.
Ja, Wikipedia ist, hat einen Ogu im universitären Bereich, das ist ganz deutlich. Da gibt es keine Quellengenauheit. Jeder kann da einfach was reinschreiben und das ist jedem aufrechten Wissenschaftler natürlich ein Graus. De facto ist die Bedeutung der Wikipedia riesig groß. Das sieht man einfach daran, dass bei Google das Ranking von der Wikipedia einfach enorm hoch ist. Wenn man irgendeinen Begriff eingibt, ist das meistens der erste, zweite Treffer.
Das ist richtig.
Das heißt, das kommt ja nicht von ungefähr, das heißt, dass viele, viele Seiten auf diese Wikipedia-Seiten verlinken, weil sie offensichtlich der Meinung sind, das ist gut, was da steht zu diesem Begriff. Und das ist schon mal ein ganz guter, wenn nicht der einzige Indiz dazu. Es hat aber auch Tests gegeben, die Wikipedia verglichen haben mit der Encyclopædia Britannica und Fehlerquoten, die wirklich vergleichbar waren, gefunden. Also in der Britannica 3 Fehler pro N-Artikel und in der Wikipedia 4. Also das ist so vom Prozentsatz
das ist erstaunlich.
Sehr nahe beieinander. Und von daher ist das sicherlich ein Prozess der Konsolidierung. Und die deutsche Wikipedia ist eine der voluminösesten der Welt. Das mag auch dem deutschen Wesen.
Das deutsche Universitätstresenwesen. Genau. Hier kommst du nicht rein.
Wir sammeln auch gerne Dinge zusammen und schreiben die da rein. Also ich habe selber auch schon ein bisschen meine Hürde da überwunden und mit schwitzigen Händen auch meine ersten zwei Artikel mal editiert.
Und?
Das hat Spaß gemacht. Man schreibt dann da was rein. Ich habe dann da einen kleinen Schaltplan ergänzt und ein Foto gemacht. Und dann guckt man natürlich schon mal so jeden zweiten, dritten Tag, ist der Artikel noch unverändert? Oder war da schon jemand dran und hat es nochmal korrigiert? Also das ist einfach schön.
Ja, prima. Ja, panoramamäßig sind wir jetzt noch bei Text. Na gut, Wikipedia enthält auch Bilder. Wie Videos gibt es noch nicht so viel, ne?
Ja, das liegt an den Formaten. Da gibt es wenig freie Formate. Der Gedanke frei ist ja bei der Wikipedia im Titel, im Untertitel die freie Wissensenzyklopädie. Frei nicht wie Freibier, sondern frei von Verwertungsrechten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein Bereich, der mich immer wieder mal umtreibt. Stichwort freie Musik. Ich habe hier auch ein bisschen Musik mitgebracht. Was ist freie Musik? Das ist Musik, die frei von zum Beispiel GEMA-Rechten ist, also von Drittverwertungsrechten, die dann eben auch überall gespielt werden darf. Ansonsten dürfte man zum Beispiel diese Sendung nicht im Netz einfach frei verfügbar machen, weil da die GEMA den Finger heben würde.
Wobei aber dann die Produzenten auch nichts kriegen von der GEMA, ne?
Das ist richtig.
Das heißt, es ist einfach kostenlose Musik,
wie wir reden aber doch hier auch umsonst, Gertrud.
Wollte ich gerade sagen, wie wir kostenlos Radio machen und andere wieder anderes kosten oder Kassel-Zeitung.
Also es gibt schon ganz tragfähige Versuche. Die nicht ganz unbekannte Band Radiohead hat jetzt das neueste Album zum, ich glaube 10. Oktober war es, frei zum Download ins Netz gestellt und man kann so viel zahlen, wie man möchte. Und das ist ja jetzt eine Gruppe, die also mit Millionen Auflagen produziert. Und diese freien Netlabels haben auch Bezahlmöglichkeiten, oft, nicht immer, aber oft. Das heißt, man kann dann da was bezahlen. Und wenn man sich überlegt, dass eine ganz kleine Gruppe, die überhaupt kein Label findet, bei dem sie veröffentlichen kann, dann da wenigstens ein paar hundert Euro überhaupt mal kriegen kann, ist das
ist auch wieder
nicht nichts, sondern überhaupt erstmal die Möglichkeit für die Kleinsten, was zu akquirieren.
Was sind da so, darf man empfehlen, die gängigen Portale, wo man da so hingeht? Also ich habe, wann habe ich mal eine Musik runtergeladen?
Wir stücken, wir den, zücken hier den Stift.
Also. Ja, es gibt auf dem Portal podcast.de eine ganze Reihe von Links zu freien Musikportalen, die ich jetzt nicht auswendig weiß, weil ich immer über dieses Portal da draufklicke.
Mhm. Podcast.
Die Podcaster sind ja sehr interessiert daran, nur freie Musik zu verwenden und die findet man über den Weg.
Und findet man da Sprache genauso? Also es ist dann egal, oder sind die auf Musik spezialisiert?
Diese Labels sind auf Musik spezialisiert, die meisten jedenfalls. Es gibt auch einzelne, die Wortbeiträge oder Comedy oder irgend sowas verteilen, aber meistens ist das Musik.
Das ist doch jetzt eine günstige Gelegenheit, solche Musik abzufahren.
Ja, wir fahren drauf ab, aber was? Helmut muss, glaube ich, noch was erklären dazu.
Naja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die mir auch aus dem Internet entgegengefallen sind. Es gibt ein Stückchen, das heißt Blast You to Bits, das ist ein Musikgenre, das nennt sich 8-Bit-Musik. Da werden so Versatzstücke aus den Videospiel-Sound-Patterns benutzt. Das Musiklabel ist Yatari.org und das klingt schon so ähnlich wie Atari. Auf dem.
Also Y-Atari.
Mit J, ja.
Yatari. Mit J.
Auf dem Portal sieht man auch schon so ein Logo, was sich daran anlehnt. Und ja, können wir uns nochmal anhören.
Dann versuchen wir es mal.
Then who wrote me? That's what you're doing here. You're master control programming, snapping of all us programs, believe me. He thinks you're useful, he takes over all your functions, so he gets bigger. But he can't use you, he sends you down here to the game grid to get the bits blasted out.
Ganz flott. Wir sind hier in der Freisprechanlage, Leben im Internet, Spaß am Gerät. Mhm. Zu Gast ist Helmut Fligge, Herr Martin Reuter, wie immer mit dabei.
Ja, Frau Seim, machen Sie es kurz. Wir kennen uns doch schon so ein bisschen.
Das Motto ist übrigens geklaut. Ne? Spaß am Gerät ist vom Chaos Computer Club. Wird seit langem so benutzt.
Ich bin froh, dass wir es nicht selber machen mussten.
Ja. Deutet so an, dass man die Geräte auch gegen den Strich bürsten kann und seinen Spaß damit haben.
Ja, wir machen ein bisschen Panorama weiter. Wir haben jetzt gehabt, Wiki, wir haben jetzt gehabt eben gerade eine Musik, die aus allerlei Geräuschen zusammengesetzt war, wer es nicht erkannt hat. Kriegst du nochmal erklärt?
Ja, da waren so ein bisschen Festplatten, Startgeräusche und wohl auch ein Diskettenlaufwerk dabei. Es gab vor Jahren mal für diesen Spielecomputer oder mit dem man auch spielen konnte für den C64 von Commodore. Ja. Ein Programm, mit dem man mit dem Diskettenlaufwerk Musik machen konnte. Mit den Motoren, die wurden dann so angesteuert, dass man da mit spielen konnte. Das ist Spaß am Gerät.
Das ist Spaß am Gerät, was man damit alles machen kann.
Ja, Panorama. Podcasting ist ein Thema, was letztes Jahr so richtig breit in der Presse aufgetaucht ist. War zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon ein bisschen alt. Ich war im Januar dieses Jahres in Berlin auf dem Podcamp. Das ist eine Konferenz gewesen zum Podcasten. Camp, weil das eine sogenannte Unkonferenz ist. Also. Ja, das ist abgeleitet von Barcamp. Barcamp ist eine Konferenzform, wo die Agenda für die Konferenz live gemacht wird. Das heißt, man klebt die Zettelchen an die Wand oder schreibt es mit Kreide irgendwo hin. Die Räume werden ganz dynamisch verteilt. Und jeder, der mitmacht, ist gehalten. Oder jeder, der teilnimmt, ist gehalten, auch mitzumachen, was anzubieten. Und das ist sehr, sehr Wiki-artig natürlich.
Ja.
Und
mir sehr unkonferenziell. Also das Wort werde ich mir also wirklich merken.
Eine Unkonferenz.
Schön. Unkonferenz.
Und da ging es sehr stark um dieses Medium Podcasten.
Also Podcast heißt, dass man Wortbeiträge, Musikbeiträge ins Netz stellt?
Ja, heißt Radio auf Abruf eigentlich, ganz knapp gesagt. Das ist eine Möglichkeit, Radiosendungen zu hören, nicht in Echtzeit, so wie es jetzt über den Sender geht, sondern eben zu einer beliebigen Zeit. Ein asynchrones Medium, wesentlich schöner als Medien, die immer zu dem Zeitpunkt abgegessen werden müssen.
Aufgenommen werden müssten, wenn
ja. Und der große Punkt ist eigentlich, man kann es wirklich selbst machen. Das ist uns ja jahrelang versprochen worden, das Internet macht uns zu gleichberechtigten Sendern neben ARD und ZDF, und das ist ja nicht einzuhalten gewesen eigentlich. Und mit diesen Geschichten wie mit Blogs und Podcasten kommt das so langsam eigentlich, dass man wirklich aus dem Wohnzimmer nicht ganz ohne Vorbereitung und nicht ganz ohne Technikwissen, aber mit einem kleinen Schubs von jemandem, der es schon kann, wirklich seine Radiosendung produzieren kann. Und das ist ein Medium, was einfach interessant ist, weil es wenig kostenaufwendig ist und deswegen auch betrieben werden kann ohne Verwertungszwang. Das heißt, ich kann so eine Sendung machen, einfach nur aus Spaß am Gerät, Spaß an irgendeinem Thema, und der Modelleisenbahnfreund kann das genauso machen wie der Kochclub-Teilnehmer oder sonst wer.
Und das ist Teilnehmerin, wenn ich bitten darf.
Ich bin da immer so 60er Jahre unsensibel.
Geschlechtsstyroponisiert.
Martina.
Ja. Ich bin auch immer noch so 16. Oder, ja.
Gleichzeitig mit diesem Selfmade zu Hause am Küchentisch hat es natürlich mit sich, dass es explosiv und explosionsartig ganz viele Beiträge gibt. Das heißt, Internet hat ja auch die Angewohnheit, dass man gar nicht mehr übersieht, was da läuft.
Nun sind wir schon wieder bei der Zivilisationskritik, ja?
Ich bin noch beim Podcast. Das heißt,
ja, das ist eine Aufsplitterung.
Wie kommt man da dran? Das heißt, es hat nie diese Sendefreudigkeit, die ein öffentlicher Sender hat. Ne?
Auch die Freudigkeit schon. Die Reichweite ist natürlich kleiner, weil man hat eine unglaubliche Zersplitterung in kleinste Partikularinteressen. Und so wie es am Bahnhof wahrscheinlich 2.500 Zeitschriften gibt für Mountainbiker und für Normalbiker und für Citybiker, ist das einfach im Netz nochmal auf die Spitze getrieben. Und so ein Podcast, der kann 7 Hörer haben. Ich mache einen auf meinem Blog und da habe ich dann so zwischen 7 und 10 Downloads. Und für die 7 bis 10 Leute mache ich das. Das ist der Spaß an der Sache. Und es gibt Podcasts, die haben 20, 30, 40.000 Downloads. Und in dieser Bandbreite bewegt sich das irgendwo. Ne?
Ich darf trotzdem nochmal auf die Zivilisations- und Kulturkritik kommen. Man sagt natürlich, je mehr man machen kann, sagt die Kritik, desto schlechter muss es ja werden. Ne? Also in der Tat gibt es ja bei den Blogs, also wenn man alles schreiben darf, was man will, gibt es da ja auch so eine Nulllinienmöglichkeit. Ne? Also dass einer sagt, heute Morgen bin ich aufs Klo gegangen und dann habe ich ein Brötchen gekauft und so.
Das macht Twitter. Ungefähr. Twitter ist ein neuer Dienst im Netz, der heißt, was tust du gerade? Twitter heißt Zwitschern und das ist ein Microblogging-Format. Das heißt, man hat eine kleine Textzeile, in die kann man maximal 140 Zeichen Text reinschreiben. Mhm. Und der Inhalt ist, was tust du? Das wird verteilt an alle Freunde per Handy, per Webseite, per Instant Messenger und wie auch immer. Das heißt, alle, die man zu seiner Interessengruppe zählt, die wissen, was man gerade tut. Das heißt, das, was du gerade angedeutet hast, gibt es natürlich schon.
Gottes
alles.
Willen.
Und man kann wirklich den ganzen Freundeskreis an jedem Einkaufsvorgang und an jeder Badhygiene teilnehmen lassen.
Das hat den Vorteil, dass man diese schwachsinnigen Handyanrufe, ich bin gerade da und da und mache das, endlich mal nicht mehr hören müssen.
Aber das ist ja doch durchaus ein Problem, dass man, wenn sozusagen, also ich meine, das ist natürlich ein Witz, ja, ein schöner Witz, wenn man jetzt sagt, ich mache dies und mache das. Nein, gemeint ist natürlich die Entleerung, Gefahr kann man nicht sagen, also ist schon, sagen wir mal, mit der Masse des Möglichen, wächst natürlich nicht das Interessante oder jemanden angehen.
Selbstverständlich.
Ja, gut,
warum sollen denn die interessanten Blogs dann plötzlich verschwinden? Sondern es gibt einfach mehr. Der Rauschpegel wird höher und man muss einfach selektieren. Das heißt, man muss zwangsläufig Medienkompetenz erwerben. Man kriegt nicht mehr nur noch ARD und ZDF, das ist lange her. Ja. Man muss jetzt schon, auf meinem Satellitenempfänger habe ich, keine Ahnung, 400 Kanäle, die da belegt sind, und aus denen muss ich auswählen, wenn ich Fernsehen möchte.
Fernsehen,
nur Fernsehen, Radio gibt es dann noch mehr. Aus meinem Internetradio, also ich habe so ein extra Gerät, ein Einzelstehendes, wo man Internetradio hören kann, da habe ich 5.500 Radiosender, die ich hören kann. So, also das Angebot ist sehr, sehr groß.
Wie viel hörst du regelmäßig?
10.
10 Radiosender, 400
Und zwar gleichzeitig, Gerd, du wirst
nicht. Nein,
und Internet. Wann arbeitest du?
Ich kann jederzeit aufhören mit diesen Medien. Ganz,
also über Drogen sprechen wir nachher noch. Also ich denke, dass, ja.
Nein, nochmal zurück zu dem Qualitätsargument. Das ist natürlich eins, was in der Presse, wenn sie schreibt über Blogs oder Wikis oder irgendwas, immer sofort hochpoppt. Da gibt es doch so viel Quatsch. Natürlich gibt es viel Quatsch. Was das Medium Telefon transportiert nicht unbedingt immer hochqualitative Wortbeiträge. Dafür kann das Telefon ja nichts. Und so muss ich mir im Internet eben raussuchen, was kein Quatsch ist. Und innerhalb dieser Geschichten wie mit den Blogs oder auch den Podcasts gibt es ja eine gewisse Vernetzung. Das heißt, man zitiert sich, man bezieht sich aufeinander. Und man hat da die Möglichkeit zu gucken, ach stimmt, der hat ja über den geschrieben, da gucke ich mal rein. Und da nivelliert sich, oder da wird gegen diese Nivellierung tatsächlich angegangen. Da gibt es einfach Schwerpunkte und Knäuel im Netz, wo doch die Signifikanz und die Qualität höher ist.
Das heißt, da treffen sich die, die sich verstehen oder nicht verstehen.
Ja.
Wie immer bei der Kommunikation, oder?
So ist es. Ja. Wobei ich jetzt, das hat jetzt nichts mit Podcast zu tun, ich habe einmal recherchiert übers Netz. Und zwar war das Wilhelm Tell, da muss ich ein Treatment schreiben. Auf jeden Fall habe ich so viel Mist rausgekriegt, und diesen Mist habe ich erstmal als bare Münze genommen. Und hinterher habe ich mir ein Buch besorgt, ein gut hochkarätiges, und siehe da, es war wirklich alles Dreck, was ich da rausgekriegt habe. Das ist erschreckend, wenn man von einem Thema nichts weiß, sollte man also beim Internet eher die Finger ein bisschen weglassen.
Medienkompetenz natürlich, wenn ich irgendwo eine rumstochere in Google und da muss ich genau angucken, was ist das für eine Adresse, wo kommt das her, ist das sowieso Werbung, kann ich das schon mal ausfiltern, und dann ist es eine Hochschuladresse, ist es jemand, der den ganzen lieben Tag nichts zu tun hat oder solche Sachen. Richtig. Das kann man ja eigentlich mit ein bisschen Übung.
Ach, siehst
dann,
du das?
Ja, kann man, ich sehe das. Ja, dann kann man mal gucken, was hat der noch geschrieben. Das heißt, man googelt dann nach dem Namen, man googelt nach der Quelle, gibt es Verweise darauf. Man kann bei Google, wenn man die Suche verfeinern möchte, zum Beispiel gucken, welche Seiten verweisen auf die Fundstelle, und kriegt dann ein wesentlich differenziertes Bild. Das ist dann natürlich ein bisschen eine Übungssache.
Okay. Medienkompetenz heißt das Stichwort, Gertrud. Kannst du das mal erklären?
Martin Reuter, bitte sitzen Sie mich in solchen Fällen, wenn Sie so unverschämt werden.
Ja. Zudem, um das Panorama noch ein bisschen abzurunden, was erstaunlich gewesen ist in den letzten Monaten, ist das Thema Geld. Die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende rum ist ja geplatzt mit großem Knall, wo Firmen riesig viel Geld wert waren, wobei ich das nie so recht verstanden habe, was den Wert einer Firma ausmacht auf dem Aktienmarkt, warum die plötzlich 100 Milliarden...
Ja, das ist Goldrausch, weißt du?
Nee, da gibt's mal kurz dazu. Also ich habe mir das irgendwann mal erklären lassen bei einem Forschungsprojekt, wo es um das Verhalten von Anlegern im Internethandel, also über PC ging. Und dann wurde mir das schlichtweg so erklärt, es gibt zwar durchaus Bewertungen auf Werte hin, das heißt, man sagt, die Firma ist so viel wert, also kannst du Aktien von in dem und dem Wert kaufen, aber die berühmte Blase besagt, das sind einfach spekulative, völlig absurde Überbewertungen, und die Psychologie, es ist eigentlich eine Zockerpsychologie. Es ist genauso wie Roulette. Du setzt einfach auf die 5 schwarz, oder ich weiß nicht gar nicht, ob es schwarz oder rot ist. Wurscht. Es ist eigentlich sehr simpel. Die Börse ist eine Geldbeschaffungsmaschine, so wurde mir erklärt. Das ist auch, verstehe ich dann auch plötzlich. Es gibt einfach Leute, die brauchen Geld. Es gibt Leute, die haben Geld zu verkaufen, was ich zwar immer ein bisschen pervers finde, aber es ist halt so. Und die Börse macht das möglich, und da kommt es eben zu völlig hirnrissigen Spekulationen, wie der Name ja schon sagt, es muss mit Wert nichts zu tun haben, sondern der Wert muss im Gehirn existieren. Und nun hatte man natürlich gedacht, das Internet ist es überhaupt, und es ist ja auch als Hype hochgejubelt worden. Und jetzt
kommt eine neue Welle quasi. Ne? Es gibt wieder, Google hat jetzt wieder einen sehr, sehr hohen Aktienwert. Und jetzt vor ein paar Monaten im Januar ist ein Portal verkauft worden namens StudiVZ. Was ist das? Das ist eine Installation, eine Website, wo sich Studenten eintragen können, wie sie heißen. Besonders pikant, welche Vorlieben sie haben, welche Freunde sie haben. Und man kann dann gucken, alles mit echten Namen, versteht sich.
Und mit echten Freunden und echten Fotos.
Richtig, mit echten Fotos. Das heißt, diese Empfindlichkeiten, die wir an der Tobak mit Erfolgszählung hatten, sind den Kunden dieses Portals natürlich kein müdes Stirnrunzeln wert. Mhm. Und dieses Portal ist jetzt im Januar für 85 Millionen Euro über den Tresen gegangen an den Holzbrink-Konzern, diesen großen Medienkonzern.
Ist das eine deutsche Seite, oder?
Das ist eine deutsche Seite, die ist letztlich ein Abklatsch von US-amerikanischen Vorbildern. Warum ist das so viel wert? Und da kommt dieser Werbungsgedanke natürlich raus. Was da gekauft wird, sind Informationen über Netzwerke, über Verbindungen, wer mit wem. Und über das Trends. Über Trends. Und das deutet sich jetzt ganz stark an. Da gibt es jetzt einen neuen Verkauf jetzt von vor ein paar Wochen. Es gibt eine Seite in US-Amerika, Facebook heißt die, da sind 5% für 500 Millionen Dollar an Microsoft verkauft worden von diesem Portal. Also 5% für 500 Millionen Dollar. Da muss offensichtlich einfach ein großes Interesse dahinter sein. Hm. Und was passiert da? Da wird Werbung geschaltet auf den Benutzerseiten. Also ich kann da reinstellen, wie ich heiße, wie ich aussehe, was ich mache und habe dann zum Beispiel ein kleines Spiel von einer Zigarettenfirma, wo man, keine Ahnung, kippen, irgendwie weit schnipsen muss oder sonst was. Und dieses Spiel installiere ich auf meiner Seite und meine Freunde sehen das, dass ich dieses Spiel installiert habe. Das heißt, die Werbung wird mit Authentizität angereichert. Das ist eben nicht nur irgendwie eine anonyme Werbepostkarte oder Spam, die in mein Postfach fällt, sondern diese Werbung hat einfach ein höheres Gewicht, weil sie von mir kommt oder mit mir in Verbindung steht. Und das ist der eigentliche Wert. Und diese Werbekamorra ist ja letztlich immer auf der Suche nach Authentizität und nach Saft und Kraft. Das ist mir auch so aufgefallen auf diesem Podcast-Konferenz da, Konferenz in Berlin, da strichen lauter Leute rum, die ich dann mal gefragt habe, wo sie eigentlich herkommen. Ja, die waren von Welt und von Bild Online und sonst wo. Und die guckten so nach den Trends, nach den bunten Federn, die die Papageien da so aufhaben und was kann man davon so rauszupfen und in den Topf, in den Werbetopf da reinstecken.
Habe ich bei Luhmann gelesen, hat gesagt, die Werbung ist eigentlich der einzige Vortrag, der nicht vorgeben muss, nicht zu betrügen.
Der darf das.
Ja, also das fand ich eigentlich auch plausibel. Ich meine, diese personalisierende Anreicherung, dass du normalerweise sagst, das scheiß Spam, klicke ich weg. Wenn du da natürlich eine Personalisierung dran hast, machst du das wenigstens nicht so schnell.
Ja. Na, was mich aber da eher erschüttert, ist die Tatsache, wie locker die Jungen mit ihren Informationen umgehen und ihren Netzwerken und alles aufbauen.
Ja. Der Nutzen ist hoch. Der Nutzen ist hoch für die Benutzer.
Ja klar, die kennen sich wieder, nach 20 Jahren treffen die sich wieder, die wissen, wer wo ist.
Ja, man kann gucken, wie die hübsche Blonde, die da auf der Party war, geheißen hat und mit wem die zusammen ist. Das ist das. Natürlich.
Das ist doch jetzt wieder mal...
Das ist Fligge.com.
Ich finde, wir könnten jetzt mal wieder Was kann gespielt.
Was ich kann spielen wir jetzt. Das ist schön, das ist von Misanthrop.
Misanthrop
ist auch ein Mensch im Netz, ein Blogger, ein Webmensch, der macht auch Musik. Und das habe ich auch irgendwann mal in irgendeinem Podcast gehört und musste einfach laut lachen.
Quietscht es auch wieder die Ohren durch? Oder dann mache ich es gleich mal ein bisschen leiser für unsere lieben Zuhörer.
Ich kann nicht singen. Ich kann nicht malen, nicht einmal eine gerade Linie. Ich beherrsche kein Instrument, kann lediglich auf dem Klavier klimpern. Fahre äußerst ungern auf der Autobahn, weil ich mich vor LKWs fürchte. Kann einen Computer nicht reparieren und keinen Block basteln. Basteln kann ich sowieso nicht. Ich kann Tore schießen beim Fußball. Ich habe mich mit 6 Gegenzahlung eines Spielzeugautos das erste Mal alleine angezogen. Mit 5 habe ich als letztes Kind im Kindergarten gelernt, mir die Schuhe zuzubinden. Unter Aufsicht aller Kindergärtnerinnen. Ebenso konnte ich als bestes Kind meinen Namen auf dem Turnbeutel entziffern. Ich kann beim Tischtennis den Ball so lange zurückschlagen, bis der Gegner ihn entnervt und Snatch schlägt. Aber ich kann nicht selber Punkte machen. Ich kann leidlich Fernsehen gucken, aber niemals eine Sendung am Stück. Ich kann nicht kochen und bekomme den Fußboden nie sauber, aber Toiletten schon. Ich kann nicht wie Wolfgang Clement ein Glas Bier einfach in meinen Hals schütten. Ich kann nicht mal nippen. Ich kann nur sehr langsam essen, weil ich dauernd rede. Ich kann keine Joints bauen. Rauchen sowieso nicht. Ich kann Wäsche nicht glitterfrei aufhängen. Ich kann ein Kirschkernkessel in der Mikrowelle versengen lassen. Ich kann gut mit Ohrenstäbchen meine Ohren säubern und mache das gerne und oft. Zum Beispiel vorher im Bad. Ich kann Feindschaften schließen mit kleinen Hunden und mich vor Großen sehr gut fürchten. Ich kann keinen Kaffee machen, aber Kakao. Den kann ich aber nicht zu Pudding trinken. Wohl aber zu Kuchen. Dazu aber keine Cola. Ich kann bei durchgedrückten Beinen den Boden nicht mit den Händen berühren. Ich kann so tanzen, dass die Leute lachen müssen. Ich kann googeln. Ich kann Champions League nicht ohne Vokalverdreher aussprechen und auch nicht ausstehen. Ich kann teuren Wein nicht von billigem unterscheiden. Ich kann mir im Laden blind das billigste Kleidungsstück aussuchen. Ich kann nicht fremde Duschvorhänge berühren. Und wenn ich Geld angefasst habe, fasse ich danach nichts anderes mehr an. Ich kann überprüfen, ob sich in den Ecken des Schlafzimmers Spinnen eingenistet haben. Ändern kann ich daran nichts. Ich beherrsche fast alle Weltsprachen. Nicht außer Deutsch spreche ich nur Englisch und Lateinisch. Nicht. Engländer und Römer würden das genauso sehen. Latein kann ich analysieren. Ich kann gehen und danach erkennen, ob mir jemand wohlgesonnen ist oder nicht. Kritiker sagen, ich ginge wie eine Ente. Freunde oder Leute, die es werden wollen, sagen, wie John Wayne.
Ja, wunderbar.
Was?
Was der alles kann.
Was er nicht kann.
Vor allem, was er nicht kann. Das war also ein Beispiel aus dem Untergang des Abendlandes, ne?
Ja.
Also deshalb hatte ich ja vorhin extra Zivilisationskritik gesagt, weil natürlich alle Menschen, die sich inzwischen weigern, überhaupt sowas mit der Zange anzufassen, die sind natürlich am Heulen, gell? Wie gut, dass ich ein anderer bin, als diese da, wie es in der Bibel heißt. Okay. Ja, was hast du auf deiner listigen Liste? Was haben wir über Videos? Bist du gar nicht so?
Video, also, ja, Video, das ist jetzt eigentlich relativ neu.
YouTube oder?
Ja, YouTube. Heißt, da habe ich auch ein bisschen rumgeklickt mal und habe dann auch gedacht, das rauscht mir zu viel.
Echt?
Auch das ist eine Sache, wie vorhin erwähnt, wo jeder schnell mal senden kann. Das heißt, man packt da das Video von dem Videorekorder oder aus dem Handy eigentlich noch am ehesten, lädt das da hoch und jeder kann es angucken. Das ist schon auch so eine Sache, wo Brecht sich gefreut hätte mit seiner Radiotheorie. Jeder ein Sender.
Ja. Wobei ich da, wie hieß diese alten Truppe da, die da diesen Who-Song nachgebaut hat? Wie war das?
Hab ich nicht mitbekommen.
Gerto, kannst du dich noch erinnern?
Ja, nee, ich war jetzt gerade bei innerlich
talking
bei
BRD. Talking About My Generation war das genau. Das ist ja auch irgendwie 200.000 Mal angeklickt worden.
Ja,
hat aber dann auch ein Profi gemacht. Das klang natürlich sehr gut. Aber da waren so ein paar 70- bis 80-Jährige, die dann diesen Who-Song nachgestellt haben. Das war.
Also da gibt es einfach grandiose Perlen, auch in diesen Videoportalen auf jeden Fall.
Ja. Also am schönsten finde ich ja die Todesanzeigen im Internet mit Videos, lebend Video, finde ich auch sehr schön.
Was ist das?
Naja, da gibt es solche Memory Halls, wo dann die Erinnerung an die Toten drin sind mit Videos und allem und Lieblingstierchen und so weiter und
also
so
weiter. Also die Amerikaner, glaube ich, tun das, um sich zu verewigen, ne?
Ja, das nimmt in Deutschland langsam auch Formen an. Das ist ganz interessant, ja.
Ja, wir haben noch Museen dafür, aber das wird sich dann bald...
Aber das ist ein gutes Medium, das Netz vergisst nichts.
Nein, man ist da ewig lebendig, endlich diese...
Also solange die Speichermedien halten natürlich.
Ich habe nicht die Sorge, dass das verloren geht. Das wird immer wieder kopiert, immer wieder woanders abgelegt und runtergeladen und die Dauerhaftigkeit der digitalen Daten ist eher größer als kleiner. Manchmal wünscht man sich,
die
Medien mögen ein Vergessen eingebaut haben.
Das ist
auch gerade für die Studentenportalbenutzer so eine Geschichte. Vielleicht möchte man nicht mit 35 beim Personalchef daran erinnert werden, was man mit 22 für Fädenbilder eingestellt hat. Ja.
Naja, oder nehmen wir das Beispiel einer Freundin von mir, eine hervorragende Schauspielerin. Was steht in ihrem Netz als erstes unter ihrem Namen? Eine schlechte Kritik. Die kriegt sie nicht los.
Genau.
Ach, die hat jemand nach ganz oben gebracht.
Ja, die hat jemand ganz nach oben
das
gebracht.
Ist ja gemein. Ja, das
da hat jemand
auch,
ein echtes Interesse dran gehabt.
Wenn man weiß, wie es geht, kann man...
Da gibt es Firmen, die verdienen damit Geld. Search Engine Optimizer, die dann versuchen, das Suchmaschinen-Ranking ein bisschen zu verbessern.
Was hat das überhaupt mit diesem Ranking auf sich? Vertraust du dem? Oder?
Naja, das ist ja das Geschäftsmodell von Google. Also die Suchmaschinen bis dahin haben einfach stumpf Treffer aufgelistet, die in aller Regel wenig damit zu tun hatten, was man eigentlich gesucht hat. Und Google hat als erste und bislang auch als beste einfach das Verfahren erfunden, die Treffer auch genauso zu suchen im Netz, aber zu gucken, wie viele Verweise auf diese Treffer gibt es. Das heißt, wie viele andere Seiten sind der Meinung, das ist so relevant, dass ich drauf verlinke. Dazu gibt es noch andere Algorithmen, die das noch ein bisschen kräftiger und knackiger machen, das Ganze. Das heißt, man versucht also, ohne menschliche Arbeit trotzdem eine Bewertung der Treffer hinzukriegen. Und das ist das Ranking. Und jeder Werbemensch, der sitzt dann immer abends und guckt sich das Ranking von seiner Website an und bibbert, wenn das von 7 auf 6 gefallen ist, wobei das eben nicht steuerbar ist. Das ist geheimer Prozess quasi von Google.
Aber das ist natürlich auch, kann bedenkliche Züge annehmen, wenn zum Beispiel die Qualität von etwas darin gemessen
sich wird,
wie oft man auf den Haufen scheißt.
Richtig. Ja, so ungefähr. Also bei vielen,
das Matthäus-Prinzip dann.
Ja, bei vielen Webseiten, die ich betreibe, mache ich eine kleine Datei mit rein, die von den Google-Suchmaschinen gelesen wird und dann werden die nicht indiziert, weil ich finde das gar nicht unbedingt immer positiv, dass das all das, was man schreibt und sich da so irgendwie im Netz parkt, bei Google auftaucht und indiziert wird.
Was war das mit dem, da gab es mal irgendeinen Streit bei Wikipedia um irgendein Nicht-Zurückverfolgbarkeitstool, wie war das? Nicht um Trackbacking, sondern wie hieß denn das?
Ja, bei Wikipedia gibt es momentan ein kleines Tool, wo man gucken kann, von welchen Adressen, von welchen IP-Adressen her Änderungen kommen. Und dann sieht man plötzlich, oh, die SPD-Seite wurde von lauter Adressen aus dem SPD-Parteihauptquartier geändert. Und dann, obwohl das natürlich anonyme Änderungsvorgänge sind, taucht dann auf. Das kann man relativ gut lokalisieren.
Da gab es mal eine Funktion, wo das abgeschaltet war, ne? Oder war das so?
Habe ich jetzt als Vorgang nicht parat, kann ich nicht
so sagen.
Ja. Gehen wir doch nochmal zu den Chats und rüber. Da ist es ja auch so, dass sich die Firmen einklinken und mitdiskutieren, freilich häufig.
Ja, nicht immer ganz erfolgreich, weil sie die Sprache nicht sprechen. Das sind ja auch arme Wichte, die Werbemenschen. Die erfahren dann irgendwo aus der Presse oder aus irgendwelchen Rundbriefen, da gibt's jetzt was. Und dann gehen sie zu dem Herrn Müller und sagen, Herr Müller, wir brauchen jetzt auch dieses Blogs. Machen Sie uns mal einen Podcast. Und dann muss der arme Herr Müller daran. Und das ist ja ein unglaublich armseliger Prozess, der in vielen Firmen läuft. Die setzen dann Corporate-Blogs auf zum Beispiel, die so seelenlos und so ohne Authentizität sind im Vergleich zu normalen Seiten.
Also die Tageszeitung haben auch Schwierigkeiten damit.
Völlig. Also die versuchen halt, alle versuchen halt da mitzuspielen und drauf aufzuspringen. Und das ist zum Teil einfach wirklich arm.
Ja.
Und insofern versuchen die natürlich auch in die Chats zu kommen. Chat ist tatsächlich auch ein Medium, was eine enorme Bedeutung hat. Ich chatte kaum, mal so ab und zu morgens mit dem Herrn Reuter als
Muntermacher.
Unter den präsenilen Bettflüchtern kann man sich da morgens mal ein bisschen unterhalten.
Präsenzdemo morgens
um. Aber meine Tochter zum Beispiel, die chattet mit 5, 6, 7, 8 Partnern gleichzeitig auf verschiedenen geöffneten Fenstern, neben Radio und MP3-Player und irgendwas. Und dieses Medium Chat hat tatsächlich eine sehr große Bedeutung. Interessanterweise, einer der Hauptanbieter von ICQ hat in den Geschäftsbedingungen einen kleinen Passus, dass die Rechte an allen Inhalten, die man über den Chat verteilt, an die Firma fallen. Das heißt, tracken natürlich alle Inhalte. Keine Ahnung, was die damit machen. Die suchen nach Stichworten oder die suchen nach Verbindungen von Leuten und so weiter. Auch das wieder dieser Aspekt von Werbung. Aber was mir wichtig wäre, ist, wenn wir heute eben nicht nur über diese immer sehr pressegängigen negativen Aspekte sprechen. Und das ist was, wo man sich auch, wo sich Spiegel Online und wer auch immer unheimlich dran festbeißt. Ich versuche eigentlich immer, und das glaube ich ganz erfolgreich, positiv zu denken und gucke mir an, was passiert da eigentlich an Gutem. Und diese Geschichte wie mit den Wikis, das bildet sich ja in ganz vielen Bereichen ab im Netz. Ein Punkt zum Beispiel ist Open Source Software.
Ja, wunderbar.
Das ist was, wo man mal ein Wort drüber verlieren könnte.
Wollte ich gerade.
Danke.
Ja, ich bin gerade auf der Suche.
Frau Sam, danke nach dem Stichwort. Danke für das
Stichwort. Danke, Herr Reuter, ihr wollt jetzt weitermachen, ungestört, ne?
Nein, wirklich, Open Source, sprich.
Also ich habe jetzt gerade freie, also für Kompositionsprogramme gesucht und zwei gefunden. Das war hellauf begeistert, kostet nichts, aber ist so kompliziert, dass man es kaum schafft, vermutlich kaum schafft. Vielleicht mit Fliges Hilfe.
Gut, sprechen Sie mit dem Kollegen nochmal.
Gucken wir uns mal an.
Aber Scribus zum Beispiel, große Klasse.
Ja.
Also ein Layout-Programm, wunderbar.
Ja. Ja.
Kostet nichts.
Open Source. Ja, das berührt so den Bereich von Softwarepatenten, was gerade sehr stark diskutiert wird. Es gibt ja eine Menge Trends in dem Patentwesen, zum Beispiel Lebewesen wesentlich umfangreicher zu patentieren, Saatgut zu patentieren, ganz
Pflanzen,
heißes Art, Eisen.
Ja, Genmaterial.
Und das dort dehnt sich auch sehr stark auf den Softwarebereich aus. Da gibt es sehr stark nicht kompatible Lager in dem Bereich. Und Open Source Software sagt, das muss prinzipiell frei sein, denn das ist eine Grundlage von Produktivität, die dann immer größer wird, wenn man sie nutzt und wenn alle dazu beitragen. Und man wundert sich, wie viel Open Source Software auf der Welt benutzt wird. Das heißt zum Beispiel, die übergroße Mehrzahl aller Server im Internet läuft mit einem Open Source Programm. Das heißt, das Internet steht quasi auf Open Source. Das ist wenig bekannt. Der Apache-Webserver ist einfach das Arbeitspferd des Internets und das ist eins von den vielen Programmen, die da benutzt werden. Ist denn Open Source umsonst? Warum machen das die Leute? Das ist immer so eine ganz interessante Frage. Haben die nichts zu tun oder sind das alles solche Grundsatzchristen, die sagen, ich verschenke alles oder wie auch immer?
Die Bergpredigt auf dem PC, ja.
Genau. Es gibt tatsächlich eine Menge Firmen, die ihre Programmierer dafür bezahlen, dass sie Open Source Software programmieren. Das heißt, die erzeugen Code, erzeugen Programme und geben die dann frei und geben die in einen Pool. Und kriegen aus dem Pool natürlich wieder was zurück, weil alle sich dran beteiligen. Und das nimmt sehr stark zu.
Also da gibt es einen Firmenverbund sozusagen für sowas? Oder wie soll man das?
Erstmal gibt es Firmen, die ihre Software in Open Source entlassen. Das heißt, die Software war vorher mit Rechten belegt, die werden zurückgenommen. Das ist ein sehr starker Trend.
Warum?
Das hat zum Teil Konkurrenz Gedanken. Also Sun hat den Code von StarOffice freigegeben, das ist dann OpenOffice geworden, mit der größte Konkurrent von Microsoft Office. Ja. Das ist natürlich schon so eine kleine Breitseite oder je nach Gesichtspunkt ein kleiner Nadelstich gegen Microsoft. Damit hat die Firma einfach was in die Welt gebracht, was letztlich Microsoft ein paar Kunden kostet.
Ja, und wird populär.
Interessant ist, der Gesichtspunkt, gibt es denn da nur Nutzer von solcher Software oder gibt es eben auch Leute, die was dazu beitragen? Und ich habe verschiedene Blog-Softwares, also die Programmschnipselchen, die man braucht, um so einen Weblog aufzusetzen, in Benutzung. Und da frage ich mich schon auch immer, kann ich denn da was dazu beitragen? Und ich bewege mich dann zum Beispiel in den Diskussionsforen, die zu dieser Software gehören, und trage zum Beispiel dazu bei, Fehler zu finden. Das heißt, wenn ich einen Fehler finde, schreibe ich den da rein und helfe den Programmierern, das Programm zu verbessern.
Also ich hatte da immer so das Gefühl, meine Vorstellung von diesem Programmieren ist, dass die zu Hause hocken, darum programmieren und eigentlich auch in diesem Beruf sind. Und es interessiert sie einfach, das öffentlich zu machen.
So habe ich mir das vorgestellt. Christen, oder wie?
Es hat nichts mit Christentum zu tun. Es hat einfach damit zu tun, also was im Netz vorgegangen ist, also Microsofts Vormachtstellung war ja schon sehr, sehr ärgerlich. Und ich glaube, da haben die Leute wirklich gesagt, wir wollen das nicht so.
Das ist Politik.
Das ist Politik.
Das ist eine Art von Politik, ja, auf jeden Fall.
Ist die Vorstellung falsch von diesen?
Nein, es gibt ja im Netz nach wie vor noch den Grundgedanken, sich gegenseitig zu helfen. Das ist in den Diskussionsforen noch immer so. Es gab die News, das ist also ein Dienst im Internet, den man nur noch wenig kennt, thematisch sortierte Diskussionsforen.
Das wäre aber dann Kommunismus, nicht, oder?
Das hat was in diese Richtung, ja. Das gibt einfach ganz viele Punkte. Das Internet hat ja Wurzeln in der universitären Welt. Und da kommen diese Formen ja her,
sich gegenseitig zu helfen. Und die militärischen übrigens auch. Ne?
Das ist ein Mythos, der immer wieder aufpoppt. Das ARPANET als Urahn des Internets, gehören ein paar Prozent dazu. Aber die wesentlichen Wurzeln sind universitär des Internets.
Also erstmal Genf und dann
Richtig.
Später weiter.
Ja. Und Diese Nutzung von Dingen jenseits des Verwertungszwanges, das ist eine ganz wichtige Sache im Internet. Das lässt sich auch nicht austreiben. Es kommt immer wieder jemand auf einen zu und sagt, Mensch, was du da machst, da kannst du doch was draus machen. Aus deinem Podcast, mach doch mal da was draus, oder aus deinem Blog. Da kann man immer nur sagen, das ist doch schon was. Ja. Das ist an ganz vielen Stellen zu merken, dass im Netz viele Sachen gemacht werden, die schön sind, die Spaß machen, die Kontakte bringen, die Lerneffekte bringen. Das heißt, wenn man sich mit Systemen beschäftigt, wie wir es tun in der Kassel Zeitung zum Beispiel, dann lernt man ganz elementar mit solchen Sachen umzugehen, schafft sich Medienkompetenz drauf und dann hat man ja doch wieder was draus gemacht. Nachher verkauft man es ja.
Was jetzt? Du verkaufst die
Zeitung. Die Medienkompetenz. Das kann
ja wohl nicht sein. Naja, viele Blogger werden dann zum Teil auch abgeworben. Also das heißt, der Thomas Warnhoff von Warnhoffs Wunderbare Welt der Wissenschaft, der ist direkt in eine Zeitungsredaktion, Online-Redaktion aus seinem Wohnzimmer rausgezogen worden quasi. Ah, das passiert schon mal.
Ja, eigentlich wäre noch Musik angesagt, aber nun sind wir sehr knapp.
Das Geld, ich will da nochmal, also eine Grundsubstanz des Netzes ist, wenn man es so nennen will, Solidarität oder gegenseitige Aushilfe, um es etwas weniger hochzuhängen. Und andererseits haben wir also diese Bewegung der unfassbaren Summen, die so für einzelne Partikel sogar nur geboten werden. Was ist denn da im Werk? Also es ist ja doch praktisch gar nicht vorzustellen, dass jemand sich da die ökonomischen Potenziale irgendwie entgehen lässt.
Ja, das wird ein spannender Prozess in den nächsten
Jahren. Weil wenn ich jetzt nochmal so auf der offiziellen Schiene, haben wir jetzt also ein mehrjähriges Ringen zwischen Microsoft und der EU. Das sind ja auch nicht gerade inkompetente
In den Staaten Parts auch, noch. Ne? Also das ist.
Und da ist mir doch nur schwer vorstellbar, wie sozusagen das kleine Netz gegen das große Netz, um das mal so zu nennen, könnte gewinnen. Das fände ich mal ganz interessant.
Da mischen sich ein bisschen verschiedene Bereiche. Microsoft ist ja als Soft- und Hardware-Hersteller zu sehen, erstmal, wobei die auch in die inhaltlichen Bereiche rein wollen. Und dann gibt es die inhaltlichen Fragestellungen. Und das ist ein Punkt, da geht es um diese großen Summen. Woher kommt das? Da gibt es einen Begriff, das ist natürlich alles Englisch, User-Generated Content. Das heißt, das, was bei StudiVZ da so teuer verkauft worden ist, ist ja gemacht worden von den Benutzern. Das heißt, die haben da was reingeschrieben, die haben Verknüpfungen mit anderen Menschen gemacht und das ist eigentlich das, was verkauft wird. Und in dem Bereich gibt es einfach eine Wertschöpfung. Die Menschen tragen was dazu bei, freiwillig, weil sie auch einen Nutzen davon haben, schaffen aber dann letztlich eine riesen Datenbank mit Informationen. Und ein Bewertungssystem für Gaststätten zum Beispiel. Es gibt Websites, die sowas machen. Oder ein Bewertungssystem für beliebige Orte.
Mediziner,
Hochschulprofessoren, was auch immer. Da schaffen Menschen durch ihre kleinen Partikelchen, die sie dazu beitragen, einen großen Berg von Informationen, der dann verkauft werden kann. Und das ist so eine Sache, die sich sehr, sehr stark da zeigt. Ich habe das mal als Aal-Prinzip beschrieben gehört. Andere arbeiten lassen und das dann verkaufen. Und das passiert da schon. Ne? Ich denke, da werden die Summen geschöpft.
Ja, aber das ist, ich meine, ein einfaches Beispiel. Nicht? Du hast ein gutes Restaurant und dann wird eine Kritik geschrieben, dann gehen sie alle hin, dann ist das Essen kaputt. Ja, so stelle ich mir das damit auch vor. Aber ich will es nicht. Ne?
Also ich denke, das Netz ist tatsächlich, nein, das sind ja ganz unterschiedliche Aspekte. Das eine ist tatsächlich dieses Verbreiten und wir kommunizieren miteinander und wir sind frei. Was dahin geht, dass man seine Informationen reinstellt ohne Kontrolle, was ich jetzt wieder eher kritisch sehe. Und das andere ist das Geld verdienen über Informationsaustausch. Ne? Und das dritte ist natürlich Bomben bauen zum Beispiel, geht auch. Ne?
Da brauchen wir nochmal eine Extra-Sendung dafür. Nicht fürs Bomben bauen, sondern für das Thema Freiheit im Netz. Darf das eigentlich frei sein, was man da reinschreibt?
Ach, jetzt gehen kommen die berühmten Filter gegen
Porno, gegen Stichworte,
gegen bestimmte Worte, die
Vorratsdatenspeicherung
sehen dürfen.
Darf man da alles reinschreiben? Darf man alles in Briefe schreiben?
Da ist ein Brief.
Fällt um das Briefgeheimnis.
Drumherum und ein Umschlag.
Da ist ein Umschlag drumherum und komischerweise wird das gar nicht so diskutiert. Was ist denn, wenn Terroristen Briefe schreiben? vielleicht kommen die.
Ich habe gehört, dass die nur mit dem Handy operieren.
Ja. Also ich glaube, diesen Gedanken muss man wirklich nochmal ganz getrennt anschauen. Das lohnt sich auch da nochmal drüber, sich auszulassen. Denn ist das gut? Kann man sowas einfach verbieten? Ich war jetzt hier auf der Demo gegen die Nazis letztes Wochenende. Da trug jemand ein Plakat, Webseite von den Nazis schließen und verbieten. Tja. Erstmal ist es ein relativ müder Wunsch, denn die kann man schließen und 2 Stunden später ist er woanders wieder auf. Mhm. Und ganz prinzipiell kann man sich fragen, ist das denn gut? Ist das denn richtig, wenn man
alles verbieten? Ja. Das ist die übliche Reaktion, wenn man sagt, da gibt es Grausliches, also muss es verboten werden. Und dann weiß natürlich jeder, dass es woanders hinwandert.
Das richtig. Das soll nicht abschwächen, dass es Grausliches gibt, aber die Frage, was passiert eigentlich, wenn man alles kontrolliert und verbietet? Und was ist das dann für ein Staat, in dem man da lebt? Mhm. Und wollte man da eigentlich leben? Hat man sich das so ausgesucht? Das schließt sich dann an.
Einen anderen Effekt, den ich neulich, was ich neulich gelesen habe, vielleicht schon ganz zu kurz zum Schluss noch, es gibt explizite Netzadressen, die sich mit der Wut auf das Netz beschäftigen.
Bestimmt, es gibt oder, alles im Netz.
Ich habe neulich gelesen, Hater zum Beispiel, oder Hatr, oder so Feind. Blogs, also wo man sich einen Feind sucht oder...
Ja. Es gibt auch Blogs, Seiten, wo man also keine Kontakte knüpfen kann und niemand benachrichtigen und von nichts mehr was erfährt.
Das hat natürlich ein bisschen paradox ist es schon, aber es hat natürlich den Effekt, den man kennt, wenn man zum Beispiel dann nicht mehr in Ruhe gelassen werden kann. Ja? Also wenn man zum Beispiel eine Mailbox hat, die dann nicht zu besuchen, das macht viele Menschen sowieso schon mal nervös.
Ja, Möglichkeit.
Und es gibt ja die positiv, nicht? Ja. Die in Firmen sagt man, Antwort auf eine Mail, ein Tag, aber nicht länger.
Nein, ich meine, kürzer, viel kürzer.
Ja, ich meine jetzt mal, ganz kurz, je nachdem, welche Branche es ist natürlich, aber da verstoßen natürlich einige schon ziemlich dagegen, aber ja, es gibt natürlich dann einen unglaublichen Druck. Du sagst natürlich Medienkompetenz, gegen den muss man sich sträuben und sagen, ich lasse die Kiste einfach mal. Hm. Aber das ist ein bisschen auch ein bisschen blauäugig, oder?
Kommunikation ist eine Möglichkeit, keine Verpflichtung. Ich habe meinen Anrufbeantworter abgeschafft, weil ich es satt hatte, ständig irgendwelche Rückrufe tätigen zu müssen. Die Leute schreiben mir jetzt E-Mails, die kann ich mit einem Klick beantworten.
Oder wegklicken. Ja, das ist natürlich ganz prima.
Du hast wenig alte Damen in deiner Umgebung.
Die kriegen Sonderbehandlung.
Die dürfen auf den Anruf beantworten. Ja, nur Oma hier.
Die kriegen jede Stunde eine automatisch generierte mit verschiedenem Inhalt, glaube ich. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch 3 Minuten.
Das jetzt werden wir so noch ein bisschen kostenlose Musik spielen.
Ja, genau. Don't be disappointed, würde ich vorschlagen.
Don't be disappointed. Danke fürs Dasein.
Little girl, I know 2 years. Is it a go? Left it all behind. Now you're back. And it's all nervous like a child in front of a big fall. Fed it through the walls, fed it from a long distance call. It's over, babe, it's over, that's all. I've seen you all get checked to bay. Don't be disappointed. Isn't it the end of an illusion? Don't be disappointed. Don't be disappointed. Isn't it the end of an illusion? Don't be disappointed. Actually, she got your feet back on the ground. Found love in your new town. Do you know she will be proud? So proud, 'cause she's watching you. watching you, she's all around. I've seen you all catch up today. Don't be disappointed, isn't it the end of an illusion? Don't be disappointed. Don't be disappointed, isn't it the end of an illusion? Don't be disappointed.